Hallo und herzlich willkommen zu deinem Boxenstopp, der Podcast für all diejenigen, die beruflich und persönlich erfüllt leben wollen. Willst du nicht mehr funktionieren, sondern selbstbestimmt leben und arbeiten? Wieder Begeisterung für das Leben spüren und den Mut haben, dafür etwas zu tun? Dann bist du hier richtig. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit all den Themen, die dich hier erwarten. So, einen wunderschönen guten Morgen, Herr Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Ich freue mich sehr, Sie hier bei mir im Interview zu haben. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Ich möchte gar nicht viele Worte verlieren. Sie sind so vielschichtig und es gab schon so viele Interviews mit Ihnen. Was sind die wichtigsten drei Dinge, die jemand über Sie wissen sollte?
Das ist schon mal eine gute Frage, über die muss ich mal jetzt eine Sekunde lang nachdenken. Ja.
Das ist schön, dass ich das schon mal geschafft habe.
Also wichtig ist vielleicht, dass ich in meinem ganzen Leben tatsächlich ganz wenig oder sehr selten Dinge gemacht habe, die mir keine Freude machen. Das ist wie ein Grundgesetz von meinem Leben. Egal, was ich gemacht habe, ich habe immer die Sachen gemacht, die mir Freude machen. Andere Sachen habe ich abgelehnt zu machen, habe durch andere Leute die erledigen lassen. Und wenn ich mal beruflich an einem Punkt war, wo mir die Sache nicht mehr so 100% mich begeistert hat, die ich tue, dann habe ich was anderes gemacht. Dadurch habe ich mehrere verschiedene Dinge im Leben gemacht. Das ist auch nicht jedes Jahr was Neues, da kann man nicht erfolgreich sein. Ja? Aber sagen wir mal so nach 10 Jahren, wenn ich dann gemerkt habe, aha, in dem einen Feld, wo du jetzt bist, da wachst du nicht mehr morgens mit der Begeisterung auf, das zu tun, ja. Dann habe ich dann mich entschieden, was ganz anderes zu machen. Manche Leute glauben das nicht so. Ich habe neulich den Herrn Rossmann kennengelernt, der mit der Drogerie, der auch mehrfacher Milliardär ist. Und dem, das habe ich auch so nach einer halben Stunde im Gespräch gesagt, dass ich also so gut wie keine Sachen mache, die mir keine Freude machen. Und da, der ist ein bisschen provokant. Also wir verstehen es heute sehr gut, aber der sagt das, Herr Zittelmann, das war so das Blödeste, was sie gesagt haben in der letzten halben Stunde. Da habe ich gesagt, ja, warum? Der hat es einfach nicht geglaubt. Ja? Ich habe es ihm dann erklärt, dass es tatsächlich so ist, wo andere Menschen sich verpflichtet fühlen, irgendwas zu machen. Ja, das mache ich nicht. Es gibt ganz wenige Sachen. Das ist vielleicht 2% meiner Tätigkeit, zum Beispiel Korrekturlesen von meinen Büchern. Das macht mir tatsächlich jetzt keine große Freude. Ja, oder die Prüfung von englischen Übersetzungen. Ja, aber das sind vielleicht ist 2% der Zeit, die ich aufwende. Ansonsten ist wirklich alles, die restlichen 98% Freude und Spaß im Leben. Und das ist deswegen auch wichtig, weil die Menschen, die mich so, sagen wir mal, etwas näher kennen, die sagen eigentlich alle über mich was anderes. Die sagen, ich bin wie eine Maschine und absolut, sagen wir mal, der Mensch mit der größten Selbstdisziplin, den sie kennengelernt haben in ihrem Leben. Das glaube ich gar nicht so. Ich habe zwar auch eine Selbstdisziplin, das ist richtig, aber Disziplin klingt ein bisschen so für mich wie danach, ich muss mich zu Sachen zwingen, die ich eigentlich gar nicht so gerne mache. Ja? Genau das ist aber bei mir ja gar nicht der Fall. Ja? Sondern ich mache ja die Sachen, ja, heute früh zum Beispiel, da bin ich, ich stehe meistens relativ früh auf, so um 6, heute war es aber schon um 5. Warum? Ich schlafe so mehrfach am Tag immer und da ich gestern eine Zahnoperation hatte, habe ich noch öfters am Tag geschlafen als sonst und dadurch war ich halt um 5 schon hellwach. Und ja, dann bin ich aufgewacht und habe schon einen Aufsatz geschrieben, der auch schon heute auf Wall Street Online veröffentlicht wurde dann. Habe schon was für mein nächstes Buch da so, die Korrekturen von meinem von dem Lektor überprüft. Ja. Und also das sind alles Sachen, da habe ich mich schon richtig drauf gefreut und da muss ich mich jetzt nicht zu zwingen, das zu tun. Und das ist eigentlich vielleicht so was nicht so ganz gewöhnlich ist.
Ja. Ist ja auch die Frage, wie definiert jemand Selbstdisziplin? Also Sie haben es ja jetzt so definiert, als wäre hier ein Pflichtfaktor dabei, es müsste sich jemand dazu zwingen müssen. Und das ist es eben nicht bei für Sie. Und jetzt ist es ja interessant, Sie sagen, das Besondere oder eines der besonderen Themen bei Ihnen ist, dass Sie grundsätzlich nichts machen, was Sie nicht tun wollen. War das Ihr Erfolgsrezept?
Ja, das hat sicherlich zu beigetragen, weil ich meine, wenn man jetzt eine Sache macht, wo man gar nicht so richtig Freude dran hat, wo man gar nicht so richtig für brennt, ja, dann glaube ich, dann ist man da auch in der Regel nicht so gut drin, wie wenn das anders ist. Und bei mir war es halt immer so, dass ich habe mir auch immer Ziele gesetzt im Leben. Deswegen mein erfolgreichstes Buch, das ist jetzt in 11 Sprachen schon erschienen. Das heißt auch vom Titel her, setz dir größere Ziele. Und ich habe mir immer so Ziele gesetzt. Und das ist auch für mich ganz wichtig, dass das Leben eine Richtung hat. Ja. Und klar, wenn man sich dann Ziele setzt, wo einem nicht nur das Ziel wichtig ist, sondern der Weg zu dem Ziel Freude macht, dann ist man logischerweise erfolgreicher als anders. Und dann ist sicherlich auch für den Erfolg ganz wichtig, dass man die Prioritäten richtig setzt und sich nicht verzettelt mit allen möglichen Sachen, die weniger wichtig sind. Und das gehört bei mir so zusammen, dass ich halt ganz viele Dinge delegiere. Das habe ich auch schon mein Leben lang gemacht. Jetzt ist es natürlich einfach für mich, weil ich sehr viel Geld habe. Ja, dann kann man sich viele Sachen einfach auch delegieren und dann kaufen. Aber ich habe das mein Leben lang so gemacht, dass ich Dinge, die mir keine Freude machen, mache, auch delegiere an andere. Und dadurch habe ich dann Zeit gehabt, mich auf die Sachen zu konzentrieren, die also wirklich für mich entscheidend waren. Und wie gesagt, das habe ich auch schon gemacht, wo ich kein Geld hatte. Also zum Beispiel, wo ich studiert habe, da bin ich relativ oft umgezogen und da muss man dann Tapeten kleben und streichen und die Türen neu streichen, was weiß ich. Das hat mir alles also überhaupt keine Freude gemacht. Aber ich hatte einen Freund, der das gut konnte. Dem habe ich dafür beim Referat geholfen, was mir sehr leicht gefallen ist, was ich sehr schnell gemacht habe. Ja, da musste ich mich aber mit den Dingen nicht befassen. Und später, wo ich dann auf der Uni war, da war mein Chef, der Professor Falter, ein sehr renommierter Politikwissenschaftler, der hatte zum Glück mehrere Assistenten. Und die anderen, die haben immer so die Zuarbeiten für ihn gemacht. Ich habe das aber gar nicht gemacht. Ich habe einfach die Sachen gemacht halt. Und er hat es zum Glück auch akzeptiert, die mir Spaß gemacht haben. Also ich habe meine Bücher geschrieben, die Bücher rausgegeben, meine Artikel geschrieben. Und die anderen, die haben halt diese Zuarbeiten für ihn erledigt. Und dann war ich bei der Zeitung. Da gab es Sachen, die mir Spaß machen. Das Recherchieren, Interviews führen mit Menschen, auch Artikel schreiben. Aber bei einer Zeitung gibt es auch Dinge, ja, das heißt, die Seite aufreißen. Da muss man dann irgendwo gucken, wo kommt das hin und wie groß ist das Bild und passen da noch 3 Zeilen rein oder nicht, ja, die mir keinen Spaß machen, habe ich einfach gesagt, kann ich nicht, ja, und mussten dann halt andere machen, die es getan haben. Und so habe ich also praktisch mein auch schon als Angestellter, später natürlich, wo ich meine eigene Firma hatte, sowieso, ja, habe ich immer dieses Prinzip gehabt, mach das, was dir Freude macht, lass die anderen Sachen von anderen Menschen erledigen. Und dadurch, klar, ist man dann auch erfolgreicher, weil man dann mehr Zeit hat, sich auch einfach auf die Dinge zu fokussieren, wo man wirklich einen entscheidenden Unterschied machen kann.
Das klingt nach einem sehr gesunden Prinzip. Gab es denn ein, wie soll ich das nehmen, ein Schlüsselerlebnis für Sie in Ihrem Leben, eine entscheidende Situation, die bei Ihnen einen Schalter gedrückt hat, dass Sie den Weg gegangen sind, den Sie gegangen sind? Oder war das schon immer für Sie so, dass Ihnen klar war, Sie haben ein Ziel, Sie haben Fokus, Sie haben ja irgendwann mal beschlossen, glaube ich, reich zu werden zu wollen und sind dann diesen Weg gegangen. Gab es dafür eine bestimmte Situation, die Richtung bestimmt hat für Sie?
Ja, also es gab immer mal wieder Dinge, wie gesagt, da ich ja unterschiedliche Sachen gemacht habe im Leben, also zum Beispiel, wo ich an der Uni war, da war ich eigentlich unterfordert in dem ersten Semester. Also man muss sagen, ich habe den besten Abschluss gemacht von allen mit 1,0 und habe auch dann also mit Auszeichnung den Abschluss, habe später auch promoviert mit Summa Cum Laude. Aber so die ersten 4 Semester, da habe ich mich völlig unterfordert gefühlt. Ich habe das gemacht, ich hatte auch immer die besten Noten gehabt, aber ich war da nicht so richtig, ich war einfach unterfordert. Und da hat dann irgendwie einer der Professoren, der das Talent erkannt hat, hat gesagt, sie sollten promovieren. Ich kannte ehrlich gesagt noch nicht mal das Wort, komischerweise. Ja, wusste auch dann nicht, wofür das gut sein soll. Und dann ist mir dann ein Thema eingefallen, was mich richtig interessiert hat. Und dann habe ich das gemacht. Das sind manchmal so kleine Situationen oder was auch sehr wichtig war in meinem Leben. Ich hatte dann in der Zeit, wo ich meine Doktorarbeit geschrieben hatte, große Probleme mit Alkohol. Nicht so, dass ich schon körperlich abhängig war, aber schon, dass ich also jeden Abend getrunken habe und dass ich auch gemerkt habe, das wird immer mehr und du kannst es nicht unter Kontrolle bringen. Und da hatte ich auch ein ganz entscheidendes Gespräch mit einem Freund von mir. Das war also so eine sehr entscheidende Sache, das mich dann dazu gebracht hat, aufzuhören mit dem Alkohol. Und einige Wochen später noch ein entscheidendes Gespräch. Das war mit der Telefonseelsorge, wo mir jemand empfohlen hat, zu den anonymen Alkoholikern zu gehen. Das waren also zwei sicherlich ganz grundlegende Gespräche, weil wenn ich da nicht aufgehört hätte, dann würden wir jetzt nicht hier zusammensitzen. Vielleicht würde ich dann irgendwo vorm Aldi sitzen und nach dem Euro frage oder so, weiß ich nicht. Oder ja, auf jeden Fall wäre mein Leben dann völlig anders verlaufen. Ja. Und so gab es einige Stationen, ja, auch dann mit der Entscheidung, vermögend zu werden. Das war dann sehr viel später. Das war 1996. Das war auch wieder ein Gespräch mit einem sehr bekannten Politiker, Peter Gauweiler. Dieses Gespräch hat mich dann letztlich zu der Entscheidung gebracht, reich zu werden, vermögend zu werden. Also so Gespräche mit Menschen, so ein paar Schlüsselgespräche, die gab es in der Tat, die dann wichtige Wegmarkierungen in meinem Leben auch bedeutet haben.
Ja. Ich würde gerne nochmal ein Stichwort aufgreifen wollen, was Sie gerade genannt hatten, nämlich Sie sagten ja, und ich habe das auch schon anderswo gelesen von Ihnen, wenn du nicht mehr für die Sache brennst, also für deine Aufgabe, dann musst du etwas anderes tun. Jetzt ist es ja heutzutage so, wir haben die große Diskussion um die Sinnfrage und alle beschäftigen sich mittlerweile sehr stark mit dem Thema, ist denn meine Arbeit sinnvoll und so weiter. Und ich begegne sehr vielen Menschen, die genau deshalb eben auch unter anderem zu mir kommen, um eben zu eruieren, was könnte denn der richtige, passende nächste berufliche Schritt sein. Was würden Sie denn diesen Menschen raten? Weil sehr häufig ist es ja so, dass diejenigen sagen, ich weiß nicht mehr, für was ich brenne. Was würden Sie denjenigen raten?
Ich muss zugeben, der Mensch wird mir erstmal sehr leid tun. Ja? Der hat keinen Kontakt und Gefühl mehr zu seinem eigenen Wünschen. Der hat den Kontakt zu seinen eigenen Wünschen verloren. Ja? Mhm. So würde ich das sagen. Weil ein kleines Kind weiß immer, was es will und was, was seine Wünsche sind und was seine Träume sind. Ja? Das verlernen wir dann manchmal im Leben. Jetzt, meine Freundin sagt immer zu mir, dass ich in fast allen meinen Verhaltensweisen wie ein kleines Kind bin. Da könnte ich Ihnen 10 aufzählen, die wir immer aufzählt. Ja? Und vielleicht ist es eine davon, dass ich also nie im Leben so richtig erwachsen geworden bin, dass ich mir also diese Sache bewahrt habe. Wenn ein Mensch sagt, er weiß gar nicht, was ihm Freude macht, richtig, oder wofür er brennen könnte, ja, dann gebe ich mal so ein paar Tipps. Ja, also das Erste wäre vielleicht, überleg mal, wenn du jetzt wüsstest, dass du nur noch ein halbes Jahr zu leben hättest, ja, und du müsstest auch nicht arbeiten in der Zeit, weil mit dieser Mitteilung würdest du zugleich, sagen wir mal, 1 Million Euro auch überwiesen bekommen, die dich mal von der Notwendigkeit befreien, zu arbeiten jetzt, ja, für Geld zu arbeiten. Ja. Was würdest du dann in diesem halben Jahr tun? Schreib doch da mal einfach ein paar Dinge auf. Ja. Oder eine andere Frage, wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern könntest mit dem, was, oder wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern könntest mit dem, was du machst, ja, was würdest du dann jetzt tun? Ja? Die Fragen sind deswegen wichtig, weil die Leute manchmal sonst so eine innere Schere im Kopf haben. Was ist realistisch und so? Ja, die haben gar nicht mehr gelernt, einfach mal frei zu träumen. Ja? Natürlich kannst du nicht alle Sachen. Ja? Wenn der dann sagt, ich möchte noch mal zum Mars fliegen oder ich möchte amerikanischer Präsident werden, dann werde ich mir auch sagen, das ist also beides nicht möglich. Ja? Aber die meisten Leute bewegen sich in viel zu engen Kreisen des Möglichen. Und ja, oder sich auch mal zu erinnern, was hast du vielleicht für Hobbys oder Dinge gehabt im Leben, die verschüttet gegangen sind, die du mal gerne gemacht hast. Hast du mal gemalt früher? Oder auch, wo bist du besonders gut drin? Ist ja schon oft auch ein Hinweis. Ja, es gibt Sachen, für die haben wir einfach ein großes Talent und andere nicht so, ja. Und das muss man ja merken. Das merkt man schon manchmal in der Schule, ja. Ob ich zum Beispiel ein Mathe-Genie bin oder ob ich es nicht bin, ja. Das kriegen die Leute da doch im Prinzip schon meistens mit, ja. Und dann auch einfach mal die Vergangenheit gehen zu überlegen und einfach mal anfangen, tatsächlich zu träumen. Weil, wie gesagt, ich glaube, so wie Sie mir so einen Mensch beschreiben, der hat den Zug verloren zu seinen eigenen Gefühlen, zu seinen eigenen Träumen. Weil das kannst du ja nicht jetzt irgendwo rational ableiten. Es muss ja irgendwo aus dem Bauch herauskommen, dass du merkst, oh, weil bei mir ist es immer so gekommen. Zum Beispiel, ich habe jetzt genau vor 5 Jahren meine Firma verkauft. Ja? Da hat natürlich davor 15 Jahre lang meine Firma und das Geldverdienen mit der Firma, das war da im Vordergrund gestanden und war mein Ding. Ja? Nachdem ich die verkauft habe, da wusste ich auch nicht sofort, was jetzt kommt als nächstes. Ich bin erst mal einfach 2 Monate nach New York, weil ich habe da eine Wohnung, die ist normal vermietet in Manhattan, toll, wo man auf die ganze Skyline guckt, also eine sehr schöne Wohnung, die ich aber sonst vermietet habe. Und die war gerade frei und da habe ich da mal 2 Monate gewohnt, weil ich einfach mal so dieses Gefühl mal 2 Monate da zu wohnen haben wollte. Und habe da einfach mal so einen Tag, ja, ich bin jeden Tag zum Sport gegangen, was ich immer mache, aber habe jetzt sonst da keine besonderen Dinge gemacht. Und dann hat sich so bei mir dann im Laufe des Jahres dann so herauskristallisiert, was wird denn das nächste große Ding? Und dann habe ich mir das Ziel gesetzt, das ist jetzt mein Ziel, das nenne ich so, ich erobere die Welt. Ja? Also jetzt nicht wie Napoleon, sondern ich erobere die Welt mit meinen Ideen, mit meinen Gedanken, mit meinen Büchern, mit meinen Artikeln. Das hatte ich schon vor dem Vorgespräch Ihnen gesagt, ja. Ich glaube, dass jeder Mensch so einen regionalen Fokus hat, in dem er sich selbst beschränkt. Mhm. Ich habe ganz früher meine Freundin gehabt, die, da habe ich in einem Dorf gewohnt, das hieß Messel in der Nähe von Darmstadt, ja. Mhm. Und der ihr ganzes Leben und Fokus war dieses Dorf Messel mit 2500 Einwohnern. Die hat auch später, die hat dann zwar studiert in Darmstadt in der Nähe, hat aber sogar ihre Abschlussarbeit dann über irgendein Thema von Messel geschrieben, ja. Und das war also praktisch, ja, die ist auch mal in Urlaub gefahren, aber das ganze Denken und Leben war auf die Aktivitäten und die Menschen, die es halt in diesem Dorf gibt, ja. Und so erlebe ich es auch in Berlin, wo ich wohne. Da gibt es Menschen, die lesen dann halt die Berliner Lokalzeitung, hier den Tagesspiegel oder die Morgenpost. Und die wissen sehr gut Bescheid in Berlin. Das ist auch oft sinnvoll für die, ja, wenn die zum Beispiel ihre Firma haben, die auf Berlin fokussiert ist, ja, dann ist das ist ja jetzt nicht negativ, das ist ja auch sinnvoll dann. Ja. Bei mir war der Fokus eigentlich immer deutschlandweite Aktivitäten. Also ich hatte, auch wo ich meine Firma gegründet hatte, da haben wir dann von Anfang an die Kunden überall in Deutschland gehabt, in Köln, in Bonn, in Düsseldorf, in Frankfurt, in Mainz, in München, auch mal in Österreich Kunden, ja. Aber ich habe dann den Fokus irgendwann auf die ganze Welt gelenkt. Das ist das, was ich heute mache. Also, dass ich mir, ja, jetzt am Wochenende hatte ich telefoniert mit Schweden, wie wir da die nächsten PR-Aktivitäten für das nächste Buch planen. Hatte dann mit Vietnam über meine nächste Kolumne für die Zeitung kommuniziert.
Da habe ich direkt eine Frage dazu, weil das ist nämlich auch eine der Fragestellungen, die ich mir überlegt hatte. Ja. Sie sind ja sehr erfolgreich mit den unterschiedlichsten Themen und eben unter anderem mit Ihren Publikationen. Und wie erklären Sie sich denn auch die große Resonanz auf Ihre Bücher explizit im asiatischen Raum? Also ich habe gesehen, dass Sie insbesondere auch in China auf große Resonanz treffen. Was ist Ihre Erklärung dafür?
Ja, also das stimmt. Die Bücher sind in Indien erfolgreich, sind China, Volksrepublik China erfolgreich, in Taiwan, in Südkorea auch, jetzt auch in Vietnam. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Asiaten, die haben 2 Eigenschaften, die sie vielen Europäern und auch Amerikanern voraus haben. Die sind im Durchschnitt erstens hungriger, ehrgeiziger, das heißt mehr an Erfolgsthemen interessiert. Ich sehe sie nicken, weil sie auch öfters in China sind. Da wissen sie das, ja. Die sind also einfach die streben nach vorne, die haben Ehrgeiz, die sind hungrig. Ja. Das ist was viele Europäer nicht so haben. Wir sind schon ein bisschen dekadent, ein bisschen zufrieden, beschäftigen uns auch mit Scheinproblemen teilweise. Und ja, die Amerikaner sind auch im Vergleich zu den Europäern, nicht alle, aber da gibt es schon auch sehr hungrige Amerikaner. Aber die Amerikaner haben was anderes nicht, was die Asiaten haben. Die Asiaten sind neugieriger und offener für Sachen, die von außen kommen. Ja. Zum Beispiel ist es sehr schwer, ein Buch ins Englische übersetzt zu bekommen, weil die Amerikaner alle so der Meinung sind, alles, was es wichtig ist auf der Welt zu sagen gibt, hat schon ein Amerikaner gesagt oder gedacht. Und wir brauchen auch keine Bücher von anderen Menschen, sei denn, sie sind Bestseller da oder Klassiker. Ja. Warum?
Nennt sich ja so schön Ethnozentrismus, ne?
Ja, genau, weil wenn es wichtig wäre, hätte es ja schon Amerikaner längst geschrieben, so, ja. Das ist so ein bisschen die amerikanische, so denken die Chinesen überhaupt gar nicht, ne? Die gucken, wir sagen manchmal ein bisschen so negativ, die gucken alles ab und das stimmt natürlich auch. Ich weiß noch, wo ich im Peking Hotel war, da gucke ich so aus dem Fenster und da sehe ich dann ein Gebäude, das sieht aus wie so Gherkin, also die Gurke in London, das haben die einfach nachgebaut. Und wenn man vielen China unterwegs ist, haben sie bestimmt auch gesehen, da sieht man ganz viele Gebäude, die es in Europa schon gibt, weil die einfach nachbauen. Ja? Da lachen wir vielleicht drüber, aber warum nicht? Ja? Ich meine, kleine Kinder, die lernen auch genau auf die Art, die wollen nicht besonders kreativ sein, sondern die gucken sich einfach von ihrer Mutter oder von ihren Eltern oder von anderen Menschen die Sachen ab und sind da erstmal offen.
Dafür. Genau, die Frage, welche Rollenvorbilder hat man?
Mhm. Ja, und das war so zum Beispiel in China, wo dann Ende der 70er Jahre praktisch der Sozialismus vollkommen an die Wand gefahren war, das Mao-System. Und die wirklich, da waren 88% der Chinesen, haben extreme Armut gelebt. Mhm. Da haben die dann Folgendes gemacht, der Deng Xiaoping, der damals die Reformen eingeleitet hat, der hat überall Trupps von Leuten in die ganze Welt geschickt, so ja, hunderte von Chinesen, hat gesagt, guckt euch alles an, seid offen, fragt die alles, die sind nach Japan, die sind nach Europa, die sind nach Singapur, die sind die USA, haben sich ja Fabriken angeguckt, Wirtschaftskonzepte. Und dann hat er angefangen zu experimentieren im eigenen Land mit Sonderwirtschaftszonen, hat mal das probiert und das. Und das ist ein bisschen die Einstellung von den Asiaten. Und deswegen übersetzen die dann auch gerne Bücher. Zum Beispiel, ich hab ein spezielles Buch geschrieben, sehr, sehr wissenschaftlich über die Gesellschaft und ihre Reichen. Das war so eine empirische Untersuchung darüber, wie die Bevölkerung in Amerika, Frankreich, England und Großbritannien zu reichen Menschen steht. Da ist noch nicht mal ein Kapitel über China drin. Das ist ein sehr dickes Buch. Die übersetzen das jetzt, ja, weil die das interessant finden. Und das ist ein Verlag.
Was würden Sie denn sagen, was die speziell die Deutschen von den Chinesen oder von den Chinesen lernen könnten?
Ja, genau halt diese beiden Sachen, ja. Also sei offen für Neues. Das ist sowieso, sagen wir mal, ein ganz wichtiges. Das weiß man auch aus der psychologischen Forschung. Also ich habe ja ein Buch geschrieben, das war meine zweite Doktorarbeit über die Psychologie der Superreichen.
Genau.
Da habe ich 45 Menschen befragt. Die hatten so alle mindestens zwei, die meisten dreistelliges Netto-Millionen-Vermögen. Manche waren auch mehrfache Milliardäre. Und die haben auch alle so einen psychologischen Test gemacht, den sogenannten
Big Five.
Und da ist ja eine der Eigenschaften Offenheit für Neues. Ja, und das habe ich beobachtet auch in diesen Tests und auch in den Gesprächen, dass es immer mal Leute sind, die offen sind für Neues. Es gibt ja Menschen, die kennen Sie auch, wenn man denen irgendeine neue Idee präsentiert, die sagen dann immer, ach, habe ich schon probiert oder kann nichts sein oder funktioniert nicht oder ja. Und es gibt andere, die sind erstmal offen, die nehmen auch nicht alles an, aber die sagen, Mensch, muss ich drüber nachdenken, probiere ich einfach mal aus. Ja, dass man sich das angewöhnt, wenn einem jemand eine neue Idee berichtet oder eine neue Idee, dass man einfach mal, wenn man instinktiv vielleicht schon fast reflexartig agieren will, nee, nicht, dass man dann innehält und sagt, Moment mal, jetzt bin ich wieder hier in der Falle sozusagen des Besserwissers, der meint schon alles zu wissen. Stopp, denk jetzt, lass dich doch einfach mal drauf einen Moment und überleg mal, warum es nicht doch was sein könnte. Ja, also ich habe mal eine Biografie gelesen bei Richard Branson, den amerikanischen Mehrfachmilliardär und Multiunternehmer. Und den haben die Leute immer genannt Mr. Yes. Ja. Und zwar deswegen, weil er intuitiv auf jeden Vorschlag erst mit Yes geantwortet hat. Heißt nicht, dass er das alles gemacht hat so hinterher. Mhm. Ja. Er hat schon auch mal nachgedacht und wird sicherlich auch Dinge verworfen haben. Aber aber dieses Experimentieren und ja, das ist das eine, also neugierig sein und dann durchaus auch mal Sachen von anderen abschauen, ja, also zum Beispiel, ich habe eine andere Biografie gelesen über Sam Walton, der Gründer von Walmart, und der hat gesagt, 99% von allen Sachen, die ich gemacht habe, habe ich von anderen abgeguckt, ja, so, da war der jetzt gar nicht so fein dazu, so wie die Chinesen, ja, und übrigens mal als kleine Promotion für dieses Buch, Setzt dir größere Ziele, die sehen, ich lese selbst sehr viele Biografien, allein in dem Buch Setzt dir größere Ziele sind 50 Biografien ausgewertet. Wer jetzt nicht so viel Zeit hat zu lesen wie ich, für den habe ich halt solche Bücher geschrieben, dass er sagt, okay, ich kann jetzt nicht wie der Zittelmann den ganzen Tag Bücher lesen, aber ich habe die Essenz praktisch dann
in der Wunderbar, das ist schon mal eine tolle Empfehlung für ein gutes Zeitmanagement.
Genau.
Jetzt haben Sie schon ein Thema genannt, auf was ich sowieso zu sprechen kommen wollte, nämlich dieses Buch, Die Psychologie der Superreichen, beziehungsweise Sie haben ja eine Dissertation dazu geschrieben. Gab es etwas, was Sie überrascht hatte, als Sie diese Dissertation geschrieben hatten, beziehungsweise auch das Buch? Gab es etwas, was Sie überrascht hatte bezüglich des, wie kann ich das nennen, des Persönlichkeitsprofils von Superreichen, von sehr erfolgreichen, vermögenden Menschen?
Also überrascht weiß ich, ob das genau das richtig trifft, aber was ich gelernt habe, ist die Bedeutung dessen, was man nennt, implizites Lernen. Ja, ich will es auch mal praktisch erklären, was es heißt. Ja. Ich habe mich dann auch theoretisch damit beschäftigt, aber das war in den Gesprächen sehr wichtig. Also ich habe die Leute gefragt, wie sie in der Schule waren und in der Uni, und da waren die sehr unterschiedlich. Also da gab es manche tatsächlich, die sehr gut waren, gab es aber auch andere, die katastrophal schlecht waren oder die auch nur Abschluss hatten oder der mittlere Reife. Also da gab es schon mal überhaupt keinen Zusammenhang zwischen der schulischen oder akademischen Leistung auf der einen Seite und dem späteren finanziellen Erfolg auf der
anderen
Seite.
Das heißt, ein Studium ist nicht notwendig?
Wenn man Unternehmer werden will, ist es bestimmt nicht notwendig. Es ist auch nicht unbedingt schädlich. Ja? Aber ich zitiere mal einen, den habe ich nicht interviewt, aber habe ich ein interessantes Interview mit dem gelesen, der Erich Sixt von dem Autoverleih. Der hatte angefangen, BWL zu studieren und hat gesagt, nach dem zweiten Semester habe ich gesehen, dass für mein weiteres Leben völlig irrelevant ist, was hier erzählt wird, habe das dann abgebrochen. Also Studium ist wichtig, wenn Sie natürlich als Angestellter irgendwo in einem Unternehmen eine Karriere machen wollen, da wären Sie oft auch gar nicht eingestellt ohne ein Studium. Aber das waren ja alles Unternehmer, mit denen ich gesprochen habe.
Investoren. Das hat Sie aber nicht davon abgehalten, zweimal zu studieren und zweimal zu promovieren.
Nö, wie gesagt, das ist ja auch nicht schädlich. Und weiß nicht, wenn ich habe auch damals nicht drüber nachgedacht. Vielleicht war das auch für mich das Richtige, aber für viele Menschen ist auch falsch. Also das sage ich oft jungen Menschen, denen sage ich also, die denken dann immer drüber nach, was sie studieren sollen. Ich sage, bevor du drüber nachdenkst, was du studieren sollst, denk doch mal überhaupt drüber nach, ob du überhaupt studieren sollst. Ne? Mhm. Auf ein Beispiel, wenn jetzt einer Kulturwissenschaft oder sowas studiert, oder von mir ist auch BWL, ja, ich weiß nicht, wie viel das Ding im Leben nützt, wenn der aber zum Beispiel sagen wir, keine zwei linken Hände hat, ja, und kann eine Ausbildung machen als Fliesenleger oder Klempner und bringt dazu unternehmerische, sagen wir mal, Spirit mit, ja, dann erstens wird er auch in Deutschland wesentlich mehr verdienen, voraussichtlich als der Kulturwissenschaftler, auch als der BWLer. Zweitens, was ich mindestens so wichtig finde, der ist ja international, weltweit gefragt und einsetzbar. Ja? Wenn der jetzt sagt, ich habe in Deutschland BWL studiert oder Kulturwissenschaften oder Jura und geht da dann nach USA oder irgendwo nach Südamerika, ich weiß nicht, ob die was mit dem anfangen können, aber wenn der...
Wobei doch dann auch hier die Frage sich stellt, Sie sagten ja auch, tue das, was für was du brennst. Wenn jemand für eine bestimmte Disziplin, für ein bestimmtes Fach brennt und sich dafür interessiert, dann ist das doch eigentlich das Richtige, oder nicht?
Ja, kann durchaus sein, so war es ja bei mir. Ich habe ja einfach, habe mir keinen Gedanken gemacht über irgendwelche Berufe, sondern ich habe einfach war naheliegend, ich habe mich schon seit dem 8. Lebensjahr für Politik und Geschichte interessiert, also habe ich dann Politik und Geschichte studiert. Aber ich sage nochmal, es gibt viele Menschen, denen, das merke ich auch, die quälen sich dann durch so ein Studium, sind gar nicht für ein wissenschaftliches Studium geeignet, die haben auch gar nicht das Talent dafür. Die hätten aber vielleicht ein praktisches Talent, ja, als Ingenieur oder, na gut, da muss man vielleicht auch studieren, aber sagen wir ein handwerkliches Talent. Das, was ich genannt habe, Klempner oder Fliesenleger, wenn das mit unternehmerischem Know-how verbunden wird, ja, was ich sagen wollte, der wird ja auch weltweit, dann hat er ja Chance. Der kann ja auch aus Deutschland wegziehen. Und wenn er das gut kann, ich denke, ein guter Klempner und ein guter Fliesenleger, der wird überall auf der Welt gebraucht.
Absolut.
Aber nicht unbedingt einer, der in Deutschland Jura studiert hat oder BWL studiert hat. Und deswegen, also sage ich mal, ist es schon für junge Leute so ein Tipp, bevor du überhaupt überlegst, was du studierst, überleg dir mal, ob. Ich habe hier zum Beispiel einen Bekannten, weiß ich, den habe ich kennengelernt, der war da so 18, 19, der ist jetzt Anfang 20, der macht zum Beispiel meine ganzen, hilft mir da mit Facebook und Social Media, ja. Der war gar nicht auf die Idee gekommen zu studieren. Der schwirrt immer auf der ganzen Welt hin und her, ist im Silicon Valley unterwegs, kennt da sogar die Leute von Facebook, hat Kunden von Top-Fußballspielern in Spanien bis sonst wohin, ja. Ja,
da gehört doch aber auch etwas Bestimmtes noch dazu, als bestimmte Kompetenz, um, egal in welchem Alter, Sie nehmen jetzt dieses Beispiel, um raus in die Welt zu gehen, um einfach aus der eigenen Komfortzone zu treten. Wie würden Sie das nennen?
Naja, da gehört natürlich auch schon Selbstvertrauen dazu. Das ist sowieso der Schlüssel zum Erfolg im Leben auf jedem Bereich. Ob Sie jetzt schöne Frauen erobern wollen oder ob sie im Beruf erfolgreich sein wollen oder viel Geld verdienen wollen. Wenn sie zu wenig Selbstvertrauen haben, dann werden sie auch alle diese Dinge nicht machen. Dann wird es schon ihr mangelndes Selbstvertrauen daran hindern. Wollte mal zu der Frage kurz zurück, können wir gleich gerne nochmal drauf kommen, weil Sie gefragt haben mit dem Buch, was da interessant war. Also diese Menschen, die waren in der Schule jetzt und der Uni nicht so besonders, aber die haben zwei Sachen gemacht. Die waren entweder Leistungssportler, das war also die Hälfte von denen, die sehr intensiv, ob das jetzt Tennis war oder der eine Judo oder der andere Vielseitigkeitsreiten oder was auch immer, verschiedene Sportarten, die da leistungsmäßig wirklich unterwegs waren. Ja, das war ein wichtiges Merkmal. Ich vermute einfach, die haben da wichtige Dinge gelernt, die man halt mit implizitem Lernen bezeichnet. Also nicht jetzt akademisches Lernen aus Büchern, sondern du lernst zum Beispiel beim Sport, wie du mit Niederlagen und mit Siegen auch richtig umgehst, zum Beispiel. Ja? Frustrationstoleranz, solche Dinge. Und dann waren die meisten schon sehr früh während oder neben der Schule oder der Uni unternehmerisch tätig. Also zum Beispiel im Verkauf. Ja? Die haben also ganz die unterschiedlichsten Dinge schon verkauft. Ja? Der eine hat so Tiere großgezogen und die verkauft. Der andere, der hat gebrauchte Autos irgendwo verkauft, der andere Autoradios, der andere Wohnwintergärten, der andere Waschanlagen, der andere Versicherungen, der andere Immobilien. Also die haben die unterschiedlichsten Dinge verkauft. Da habe ich in meinem Buch alles. Und ich glaube auch, dass dieses Lernen zu verkaufen, ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das lernt man auch in der Regel an der Uni nicht. Also ich hatte zufälligerweise ganz, ganz oft in meinem Leben Freundinnen, die haben BWL studiert, also die allermeisten Freundinnen von mir im Leben, die hatten BWL studiert, da habe ich deswegen dafür mitbekommen. Aber was keine von denen gelernt hat in dem Studium, ist, wie man verkauft. Ja.
Jetzt sprechen Sie aber auch davon, dass diese Menschen, die Sie interviewt haben, ein bestimmtes Merkmal ist ja von Ihnen, dass Sie schon relativ früh begonnen haben, Ihren Weg zu gehen und auch verkäuferisch tätig zu sein, beziehungsweise ja einfach ihren Weg zu gehen. Wie konkret würden Sie das denn dann bezeichnen? Was ist das denn für eine intrinsische Motivation dabei gewesen?
Ja, die haben einfach, wie ist es, man probiert Dinge aus und merkt dann, da habe ich ein Talent, die haben auch dann Spaß gehabt, Geld damit zu verdienen, haben Freude gemacht dran gehabt und sind dann dabei hängen geblieben.
Ja, also Experimentierfreude von Beginn an und das einfach in die Umsetzung zu gehen. Das war's.
Ja, also das gehört ja dazu. Das ist ganz wichtig. Also das ist auch eine Sache. Ich habe so ein Kapitel in meinem Buch Setze dir größere Ziele. Das heißt Erfolgsformel Ausdauer plus Experimentierfreudigkeit. Mhm. Was meine ich damit? Man kann oft in Büchern lesen, dass so Ausdauer sehr wichtig ist, um im Leben erfolgreich zu sein. Da gibt es ja auch die Biografien, die kennen Sie ja auch über Leute wie Steve Jobs zum Beispiel, der dann immer wieder Niederlagen erlitten hat und ausdauernd immer wieder weitergemacht hat. Muss man aber natürlich sagen, die Biografien über andere Menschen, die auch ausdauernd waren, aber dann gescheitert sind, weil sie immer wieder praktisch dann mit dem Kopf gegen die Wand sind und damit keinen Erfolg hatten, die gibt es normal nicht, weil über die Leute werden dann auch keine Biografien geschrieben. Ja? Und, das heißt also, was mindestens so wichtig ist wie die Ausdauer, ist, dass man das verbindet mit Experimentierfreudigkeit. Also wenn ich ausdauernd immer wieder die gleiche Sache mache, die nicht funktioniert, ja, dann werde ich letztlich natürlich keinen Erfolg haben im Leben. Deswegen sage ich, Ausdauer, ja, die ist wichtig, aber unbedingt die Experimentierfreudigkeit, Dinge mal neu und auf eine andere Weise zu probieren Und es gibt ja Menschen, die machen immer alles auf die gleiche Art und Weise. Da hat jeder so Sachen. Das ist bei mir auch so. Ich hatte so ein Lieblingshotel in Gran Canaria, da bin ich am liebsten jedes Jahr hingefahren. Und meine Freundin, die haben dann irgendwann mich dazu gebracht und haben gesagt, Mensch, ich will jetzt nach dahin fahren oder dahin. Und dann hatte ich eine Freundin, die hat so ein Buch gehabt, die schönsten Hotels der Welt, die mussten wir alle bereisen. Und das war auch ganz gut, da habe ich dann halt mehr Sachen kennengelernt. Da war ich jetzt von Natur aus nicht so offen, war aber gut, dass die mich dann praktisch dazu verleitet hat. Ja, und so haben ja viele Menschen irgendwas, bei mir, ich tendiere es nur beim Essen dazu. Ich kann monatelang immer wieder das Gleiche essen und freue mich da drauf. Ja.
Also es gibt auch bei Ihnen bestimmte Aspekte, wo Sie nicht immer nur permanent experimentierfreudig sind. Das habe ich verstanden.
Ich glaube, jeder Mensch braucht auch schon eine gewisse Ordnung in seinem Leben. Mhm. Ja, das ist auch ein Gleichgewicht, seine Balance zwischen einer bestimmten Ordnung und wiederkehrenden Dingen auf der einen Seite und dann auch neuen Dingen auf der anderen Seite. Und da ich sonst in meinem Leben also sowohl beruflich immer sehr stark gewechselt habe und auch immer sehr viel unterschiedliche Partnerinnen auch hatte. Also weder, was bei anderen Menschen so die Konstante ist im Leben, dass sie zum Beispiel das ganze Leben gleichen Beruf haben oder dann vielleicht zwei, drei Partnerinnen nur im ganzen Leben haben. Das war halt beides bei mir nicht so der Fall oder ist beides bei mir nicht der Fall. Und dadurch praktisch ist natürlich so, dass man dann auf anderen Bereichen, ja, zum Beispiel, ich mache jetzt den gleichen Sport schon seit genau 44 Jahren. Ja, da ist dann, hat sich nicht so viel. Also die gleichen Übungen, die ich vor 44 Jahren gemacht habe, die mache ich heute auch noch im Sportstudio. Da hat sich nicht so viel verändert.
Ja. Ich würde gerne nochmal auf die Unterschiede zu sprechen kommen, die besonders erfolgreiche, vermögende Menschen auszeichnet im Vergleich zum Durchschnittsmenschen. Ich habe unter anderem gelesen, dass das Thema Nonkonformismus ein besonderes Merkmal ist. Und mir wäre wichtig, nochmal von Ihnen zu erfahren, ganz konkret zum einen, wie definieren Sie Nonkonformismus?
Ja, also der Konformist ist ja immer derjenige, der möchte immer gerne in Übereinstimmung mit der Mehrheit stehen und er fühlt sich sehr unsicher, wenn er was anders macht als alle anderen und irgendwo abweicht von der Norm. Ja, und der Nonkonformist, bei dem das Gegenteil, der hat geradezu eine Freude daran, sich im Widerspruch zur Mehrheit zu setzen und Dinge anders zu machen als andere Leute. Und das ist natürlich schon die Art von Menschen, die dann später sehr erfolgreich sind, ist auch eigentlich, sagen wir mal, dafür muss man nicht mal groß forschen, sondern nur im Moment logisch
denken.
Wer das Gleiche macht, was alle machen, der wird auch hinterher, bei dem kommt dann nicht was anderes, der kriegt auch nicht was anderes als das, was alle bekommen. Also der kann da nicht hinterher ein paar hundert Millionen Euro haben, wenn er genau das macht, was alle machen. Der muss ja was anderes gemacht haben. Ja. Und es war doch so, dass die Leute tatsächlich auch Freude daran hatten, dann Dinge anders zu machen als andere und gegen den Strom zu schwimmen. Und ja, ich habe da so ein lustiges Bild. Einer meiner Interviewpartner, also es war ja anonym, aber einer, der hat sich da geoutet, weil der Spiegel, der hat 4 Seiten über mein Buch gebracht. Da wollten die auch mit einem sprechen, der also dann auch sein Gesicht gezeigt hat. Und das war jetzt der Theo Müller. Wir kennen alle so von Müllermilch, alles Müller oder was, ja. Und der hat zum Beispiel mir so ein Bild gegeben, das fand ich ganz lustig. Das ging über Kühe, klar, weil das sind seine Lieblingstiere, weil er ja durch praktisch Milch reich geworden ist, ja. Da sagt er, da ist so eine Herde von 100 Kühen, die laufen auf dem Weg entlang und links ist ein Feld, eine Wiese, die ist ganz grün und saftig und rechts, da ist so auch eine Wiese, die ist aber schon fast abgegrast. Da sind nur noch so ein paar Grasbüschel. Er sagte, 99 von den 100 Kühen, die laufen nach links dann logischerweise zu der Wiese. Was passiert? Die ist ruckzuck abgegrast. Ja? Und eine Kuh läuft nach rechts und die frisst und frisst und frisst weiter, weil natürlich, obwohl da nur ein paar Grasbüschel hier und da mal waren, war das insgesamt mehr, weil sie es ja für sich alleine hat und die anderen mussten sich ja teilen mit den anderen jeweils 98 Kühen. Und das ist so ein ganz lustiges Bild, was der gebraucht hat. Ja. Und das ist also so, dass also da auch viele Menschen dabei sind, die richtig eine Freude auch dran hatten, wenn sie Dinge anders machen als andere. Das verstehe ich unter Nonkonformismus.
Also auch wirklich eine Freude daran zu haben. Setzen Sie das auch gleich mit Ecken und Kanten zu haben oder ist das für Sie nochmal was anderes?
Nö, das hängt auch schon damit zusammen, weil ich glaube, wir alle haben eigentlich irgendwo Ecken und Kanten. Die Menschen, die sind ja nicht alle gleich. Ja? Die sind anders als ich und sie sind auch anders als ihre Freundin und andere. Aber viele Menschen, die trauen sich diese Ecken und Kanten nicht so zu zeigen, weil sie Angst haben, dass andere Menschen da mit dem Stirnrunzeln drauf reagieren oder negativ sind, ja, reagieren. Mhm. Ich habe das so gemerkt. Mhm. Ich habe auch eine Firma gehabt, die Veranstaltungen macht. Das waren 365 Veranstaltungen, habe ich da gemacht mit, sagen wir, im Schnitt 4-5 Referenten, habe also ein paar tausend Leute da reden hören, weil ich immer moderiert habe. Und habe ich gesehen, dass ganz viele Referenten, die haben so einen eintönigen, langweiligen Vortrag gehalten, der war jetzt nicht besonders schlecht, aber auch hat niemand begeistert. Das waren oft so Rechtsanwälte und Steuerberater, die haben irgendwo Angst gehabt, aus sich herauszukommen, weil sie so in diesem sicheren Bereich, wo sie zwar niemanden besonders begeistern werden, aber auch kein Widerspruch. In dem Moment, wo sie aus sich herausgehen, machen sich angreifbar. Ich habe gerade die Biografie gelesen über Thomas Quasthoff. Das ist einer der besten Opernsänger von, also weltweit heute. Übrigens ein Behinderter, das ist so ein Kondagan-Kind, nennt man die, der ist nur 1,32 Meter groß, ja. Und der hat in einem Interview gesagt, wenn du richtig ein toller Künstler und Sänger werden willst, musst du bereit sein, ein Seelenstriptease auf der Bühne aufzuführen. Ja, Seelenstriptease hat er das genannt, ja. So, und das, das führt natürlich dazu, wenn du so ein Striptease aufführst, dann bist du ja auch irgendwo angreifbar. Also,
genau.
Sehe ich auch an meiner Person, ja. Das werden sie auch erleben. Immer wenn ich Interviews gebe, da gibt es zum Glück viele auch Fans, ich bekomme auch täglich da Mails und guten Zuspruch, die sind richtig begeistert, die sagen, die sind mein Vorbild, ich möchte mal so werden wie sie und so weiter und so fort. Es gibt aber natürlich immer wieder auch welche, die sagen, Mensch, der Zittelmann, der ist total von sich eingenommen, das ist ein Angeber, der ja, oder der macht sich lächerlich, wenn er hier zum Beispiel, da zeige ich mal meine Muskeln dann, ja, das glaubt, wie kann einer da ein erwachsener Mann, der Wissenschaftler ist, ja, hat neulich auch geschrieben, ich habe den mal gegoogelt, ich dachte, das wäre ein seriöser Historiker, dann habe ich da gegoogelt und habe gesehen, dass da so Bodybuilding-Bilder sind, der ist ja gar nicht seriös, ja, also so Leute gibt es halt auch, die das weiß ich aber vorher, ich mache das aber trotzdem, ja, weil ich sage, ich habe lieber, wenn ein Teil der Menschen begeistert ist von dem und andere mich halt ablehnen, als wenn ich jetzt praktisch alle irgendwo, ja, zucken mit den Schultern, egal, gleichgültig.
Das heißt,
Sie brauchen natürlich auch ein gewisses Selbstwertgefühl.
Genau, ja. Selbstwertgefühl, ja. Und Sie sind auch Nonkonformist. Sie haben auch Freude daran. Und Sie leben das ja auch. Ne? Es gibt Ihnen, glaube ich, so eine gewisse Würze im Leben. Jetzt wissen Sie ja, heutzutage ist ja das große Thema Female Empowerment. Und was mich jetzt interessieren würde in diesem Zusammenhang, wir haben über das Thema Nonkonformismus, Ecken und Kanten gesprochen. Was würden Sie denn Frauen heutzutage raten?
Ich würde im Grunde das Gleiche raten. Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich habe kaum männliche Freunde, sondern sind alle weiblich bei mir. Aber auch, also ich habe mein Leben lang immer, vielleicht weil ich auch drei Schwestern hatte, ja, habe ich einen sehr guten Rat mit Frauen gehabt, so, ja, und habe die auch immer natürlich auch als sexuelle Wesen wahrgenommen, aber halt nicht nur, nicht darauf reduziert, sondern es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber einfach als Menschen, als Freunde auch wahrgenommen. Auch dann, wenn ich jetzt Sex mit denen hatte, habe ich trotzdem auch den Menschen dazu einfach, ja, als Mensch respektiert wahrgenommen. Deswegen kenne ich also sehr, sehr gut auch so die psychische Mentalität von Frauen. Und da ist es im Grunde genommen bei Frauen oft noch ein bisschen sogar stärker als bei Männern der Fall, dass die so drauf gucken, was sagen die Freundinnen, was sagen die anderen, dass die sich sehr zu Herzen nehmen, wenn die auf Instagram was posten, wo dann andere irgendwo dagegen gehen. Also da habe ich jetzt noch wenige gefunden, die da Freude dran hatten, so, sondern das war dann doch eher so bei Frauen, ja, sie nicken, das kennen sie, dass die noch mehr gucken, was sagt die Freundin, und wenn die was Kritisches gesagt hat, dann nimmt die sich das zu Herzen, so, ja. Also das ist mal ein Tipp, den ich den Frauen dann gebe. Das musst du einfach ein Stück weit versuchen abzulegen, ja, weil das hindert dich dann ganz viel am Erfolg im Leben, ja. Auch beim Thema Verkauf, ja. Beim Verkauf ist ja so, dass du also überwiegend Ablehnung bekommst, wenn du verkaufst. Also die meisten Antworten sind nein. Und das,
genau.
Das haben Männer oft besser gelernt als Frauen. Das ist vielleicht auch schon irgendwo evolutionsbiologisch, ja. Der Mann, wenn der jetzt, der hat ja meistens die Initiative bei der Partnersuche, auch heute. Frauen sagen zwar, ja, das mache ich auch, aber wenn ich aber frage, wann hast du denn das letzte Mal einen Mann angesprochen, ja, dann stellt sich raus, war vor 3 Jahren nach der ersten Flasche Wein oder so, aber das war jetzt eigentlich nicht die Regel. Die Regel ist auch heute noch nach wie vor, dass die Männer die Frauen ansprechen und dadurch natürlich viel mehr Frustrationserlebnisse haben, weil es natürlich, egal wie gut er aussieht oder wie reich der ist, hat er natürlich überwiegend Absagen und das muss der lernen.
Damit, das muss man trainieren im Grunde genommen.
Ja, das muss man trainieren. Ja. Und eine Frau, jetzt stellen Sie sich mal vor, die als Frau, jetzt würde ihm 10-mal hintereinander ein Mann sagen, also ja, ich finde dich ganz nett, so zum Quatsch, aber so als Frau oder so irgendwo bist du nicht mein Typ und kann ich mir eigentlich nichts mit dir vorstellen. Also ich glaube, das ist schon für eine Frau, sagen wir, super hart. Da werden manche schon dann richtig in Depressionen dann versinken. Für einen Mann, der sagt, okay, muss ich die 11. fragen, mal gucken, was die von dem Thema hält. Ja? So, das ist halt schon da der Unterschied und deswegen sage ich, Frauen sollten das also wissen, dass sie da einen gewissen Nachteil haben, ja, und von daher das einfach mal versuchen, auch die Einstellung dazu zu ändern und zu sagen, ich lerne das oder trainiere das auch,
genau,
mit Ablehnung umzugehen oder auch Dinge zu tun oder zu sagen, wo ich dann anecke. Ich erkenne, dass das etwas Normales ist und dass es auch was ist, was erfolgreiche Menschen kennzeichnet, dass man halt nicht immer irgendwo drauf schaut, was die anderen zu sagen. Und das kann man ja auch als was Befreiendes empfinden. Wenn jetzt Menschen sagen, ist mir ganz egal, was alle sagen, das stimmt nicht, das ist gelogen. Drei Menschen ist egal, was alle sagen. Jeder Mensch braucht auch Zuspruch und sonst ist er irgendwo...
Absolut.
Ist er auch psychisch, das nicht in Ordnung. Wenn wir jetzt alle immer nur sagen würden, Zinnemann, du quatschst total Mist und keiner kauft mein Buch, da gehört dann wirklich viel dazu. Also ich habe eine Biografie gerade gelesen, 1200 Seiten über Van Gogh. Also den habe ich gewundert. Der ist ja heute einer der Maler, für die am meisten bezahlt werden. Also bis zu 80 Millionen Dollar pro Bild. Der hat in seinem ganzen Leben ein einziges Bild verkauft. Und zwar für ein paar hundert Franken oder was es damals war. Ja? Also der hat sein ganzes Leben lang gemalt, war auch überzeugt von seiner Kunst, aber er hat keine Anerkennung bekommen, ist nichts abgekauft worden. Er hat auch fast das ganze Leben auf Kosten von seinem Bruder gelebt, weil er nicht in der Lage war, selbst sich zu unterhalten. Ja? Also wenn so ein Mensch dann, sagen wir, trotzdem weitermacht, ja, das ist ja unglaublich, aber so, das erwarte ich ja jetzt nicht von, also so werden jetzt sicherlich die allerwenigsten Menschen. Ja? Aber sagen wir mal, so ist es ja auch in der Praxis nicht. Du kriegst in der Praxis dann mal Zuspruch von Leuten, ja, du kriegst Ablehnung und als Frau, also wenn sie das mich fragen, ist das, glaube ich, das Wichtigste, dass man tatsächlich das lernt und auch ja, was ich also gut finde an Frauen in China, ich sage mal ein Beispiel, wenn ich hier Vorträge halte in Deutschland, wie man reich wird oder erfolgreich, das sind ja meistens so 80-90% Männer. Die Frauen, die dabei sind, das ist dann oft die Freundin oder die Ehefrau, die dann einer mitgebracht hat, damit die abends dann irgendwo ihn begleitet. Ja? Wenn ich in China bin, da ist vielleicht die Hälfte Frauen im Publikum. Ja? Und die Frauen da, in Deutschland ist es oft so, dass manche Frauen sagen, wie kann ich meine Rechte oder ich fordere jetzt eine Quote oder ich politisch dies und das, das gibt's da gar nicht. Ja? Die sagen mir, ich bin der Meister meines eigenen Schicksals, ich möchte für mich mit meinen Fähigkeiten reich und erfolgreich werden. Das ist die Einstellung, wenn Sie in China sind, ich weiß nicht, ob Sie es bestätigen können.
Absolut.
Man da von Frauen ganz oft, das heißt, wir sagen oft, der Europäer, der ist individualistisch und die Asiaten kollektivistisch. Da ist auch eine Teilwahrheit dran, aber in manchen ist es sogar umgekehrt. Hier sind die Menschen insofern mehr kollektivistisch als überlegen, wie kann ich als Gruppe, als die Frauen oder die Migranten oder die Behinderten oder was weiß ich, für mich irgendwo politisch, gesellschaftlich was auf die Agenda setzen oder durchsetzen. Da eher der Einzelne sagt, wie kann ich gucken, dass ich mein Leben verbessere. Und das ist da bei Frauen also ganz anders. Die sind dann auch oft da viel eigenständiger und beruflich auch ehrgeiziger. Ja.
Kann ich auch nur bestätigen. Und ich finde es auch sehr interessant, wie Sie es gerade formuliert haben. Es gibt ja sehr große Stereotypen in Deutschland über China, die ich so auch nicht wirklich wahrnehme und nicht bestätigen kann. Wir sind ja im Grunde genommen schon ein bisschen über der Zeit. Ich würde aber dennoch gerne ein paar Fragen loswerden, weil die mir irgendwie einfach, weil ich die einfach interessant finde. Und wir hatten vorhin auch gar nicht wirklich abgestimmt, wie viel Zeit wir eigentlich noch einplanen wollen. Darf ich noch ein paar Fragen loswerden?
Ich habe noch was vor, ja.
Prima. Es gab, bevor Sie auf dem Parkett erschienen sind, in Deutschland ja ausschließlich die Armutsforschung. Und Reichtumsforschung gab es nicht. Und Sie haben sich dieses Themas angenommen und haben das mal unter die Lupe genommen. Was war denn Ihre Motivation dabei?
Also, es ist nicht ganz richtig. Es gab
nicht ganz richtig, okay.
Es gab sehr wenig. Ja. Es gab übrigens auch eine Frau, durch die bin ich auf die Idee gekommen, die hat eine Arbeit geschrieben, Wege zum Reichtum. Das war auch eine Doktorarbeit. Die hatte so 470 reiche Menschen interviewt. Die waren jetzt nicht so reich wie die, die ich interviewt habe später. Die hatten so im Schnitt so 2 Millionen. Aber das war eine tolle Arbeit. Ja. Und die habe ich gelesen, die hat mich begeistert. Und dann habe ich den Professor, bei dem sie diese Arbeit geschrieben hat, kontaktiert und gefragt, was er von der Idee hält, wenn ich diejenigen untersuche, die praktisch eine Stufe drüber, also im zwei- und dreistelligen höheren Millionenbereich sind. Mhm. Übrigens, by the way, weil sie Frauen gefragt haben, auch ganz interessant. Die Frau hat ein tolles Buch geschrieben, was gar keine Beachtung gefunden hat. Warum? Weil ich habe die dann mal später angeschrieben, habe gesagt, können Sie mir mal bitte die Rezensionen schicken, die über Ihr Buch erschienen sind. Habe ich mit dem Hintergedanken gemacht, weil ich dachte, die Leute, die ihr Buch besprochen haben, die interessieren sich auch für meins, und dann kann ich denen meins schicken.
Dann sagt keine.
Sie sind der Einzige, der es besprochen hat. Ein tolles Buch. Warum? Mhm. Weil die war so wie viele, da war das Buch fertig und dann hat sie gedacht, jetzt habe ich schon meinen Doktortitel und die Arbeit ist damit getan. Mhm. Das heißt, dieses Selbstvermarkten, was ich dann gemacht habe, nach außen gehen, zu überlegen, welche Sprachen kann man das übersetzen, wie kann man das in die Zeitung bringen, das hat die gar nicht gemacht. Also auch so ein bisschen. Vielleicht gibt es auch Männer, die so sind, ja, aber vielleicht auch nicht untypisch für eine Frau, das Ganze verstehen, dass da die Arbeit erst beginnt. Ja. Aber sie haben mich gefragt, warum ich mich überhaupt damit beschäftigt habe. Das waren also letztlich, der Anlass war, ich hatte ein Buch geschrieben, Reich werden und bleiben, was ich auch sehr empfehlen kann. Das ist auch eins meiner Deutschland und auch in China am besten verkauften Bücher. Das ist sehr einfach geschrieben. Und da habe ich aber versucht, für dieses Buch Reich werden und bleiben schon wissenschaftliche, ich habe mal geguckt, was gibt es der Wissenschaft dazu? Da bin ich auf diese Doktorarbeit gestoßen, aber habe auch gesehen, dass es sonst sehr wenig gibt. Ja? Mhm. Das war dann so der Anstoß, einfach als neugieriger Wissenschaftler zu sagen, aha, da ist ein Thema, das ist interessant und das ist sehr wenig bearbeitet. Da solltest du dich mit beschäftigen. Und das Zweite war, dass ich gedacht habe, es macht mir einfach Spaß, du kannst was dran lernen, wenn du jetzt mit 45 Menschen, die alle also sehr, sehr reich sind, sprichst. Ja.
Also die Definition von sehr, sehr reich ist ab 3 Millionen, sagten Sie, oder wie viel? Nee,
die unterste Grenze war 10 Millionen, aber da gab es praktisch keinen. Mhm. Es gab so eine Gruppe, die unterste Gruppe 10 bis 30 Millionen, die waren dann aber auch näher bei der 30 Millionen. Ja. Die meisten, die waren so bei, die waren zwischen 300 Millionen und 1 Milliarde. Ja. Und dann gab es auch ein paar, das waren dann auch wenige, die mehrere Milliarden hatten. Ja. Aber also die so im zweistelligen und dreistelligen Netto-Millionen-Bereich. Ja. Also der eine hat vielleicht so 80 Millionen, der andere 500 Millionen, so ungefähr. Und mit denen habe ich gesprochen. Und das war auch einfach interessant, wenn ich diese Menschen kennenzulernen. Manche hatte ich schon gekannt, andere habe ich neu gekannt. Und da habe ich sogar dann danach manche Freundschaften. Einer von denen hat gerade vor ein paar Tagen mich angeschrieben, er schreibt jetzt seine Autobiografie und da sollte ich ihm was bei Hinweise geben oder helfen, ja.
Also da spielen Sie dann schon mal gerne den Lektor, aber nicht bei Ihren eigenen Büchern.
Nee, den Lektor mache ich nicht. Ich habe ihm mal einen empfohlen, aber ich habe ihm so ein paar Tipps gegeben dann, ja. So, und da habe ich also einige Menschen neu kennengelernt und war für mich interessant, selbst was bei zu lernen in den Gesprächen. Also ist einfach für mich. Ich interessiere mich für Menschen und ich lerne gerne interessante Menschen kennen. Ja.
Jetzt ist es ja so, dass wir in Deutschland so ein Stereotyp haben, das die Medien auch ganz gerne pflegen, dass jemand, der erfolgreich ist und durch seinen Erfolg auch vermögend wird, dass derjenige nur dadurch reich und er wird, ja, auf Kosten von anderen. Was würden Sie demjenigen antworten?
Ja, das ist sehr verbreitet. Also da gibt es sogar auch einen wissenschaftlichen Begriff dafür. Das heißt Nullsummenglauben. Ich habe eine Studie.
Nullsummenglauben?
Nullsummenglauben. Mhm. Das ist der Glaube, dass wenn der eine was gewinnt, muss der andere was verloren haben. So wie beim Tennis. Ja? Da kann nur der eine gewinnen, wenn der andere verliert. Ja? Das ist nur im Wirtschaftsleben halt nicht so. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, der Bill Gates, der reich geworden ist, der ist jetzt nicht dadurch reich geworden, dass er anderen was geklaut hat, sondern dass er gute Ideen hatte mit Microsoft, mit seinem Word, was ich benutze, das die vielleicht auch benutzen. Ja? Oder der Mark Zuckerberg mit Facebook, was ich auch benutze, ja. Das sind einfach Leute, die gute Ideen hatten. Oder nehmen wir den Theo Müller, von dem ich erzählt habe, ja. Der hat irgendwo diese, so mit der Buttermilch, dem Käfir, das als Produkt herausgebracht, dann mit dem Joghurt mit der Ecke, ja. Der hat einfach, sagen wir, die Bedürfnisse von vielen Menschen befriedigt. Und je mehr Nutzen die stiften für andere Menschen, umso reicher werden sie. Also, der hat jetzt ja nicht anderen was geklaut, sondern er hat anderen was gegeben. Das ist jetzt natürlich so eine Ausrede von Leuten, die selbst erfolglos sind, die sagen dann, ja, der hat es ja nur anderen geklaut oder der ist vielleicht ein unehrlicher Mensch oder moralisch schlechter Mensch. Und es sagen ja insbesondere die also selbst gar keine Reichen persönlich kennen. Also da kann ich mein interessantes Ergebnis berichten. Ich habe also eine Frage, die haben wir in 4 Ländern gestellt. In Deutschland, in Spanien, in Italien und Schweden. Und zwar, da haben wir einmal gefragt, welche Persönlichkeitsmerkmale hat ein Reicher? Da haben wir 7 positive und 7 negative angegeben. Also Intelligenz, Fleiß, Gier, Rücksichtslosigkeit, gemischt positiv, negativ. Wenn man allgemein die Leute gefragt hat, nach der Ehrlichkeit zum Beispiel, ja, hat fast keiner gesagt, Reiche sind ehrlich. Das haben vielleicht, sagen wir, das Höchste war, glaube ich, in Schweden, wurde 6% gesagt haben, in anderen Ländern hat es nur 1% gesagt. Und dann haben wir eine Teilgruppe befragt, nämlich die Menschen, die persönlich mindestens einen Millionär kennen. Ja? Die haben wir dann rausgesondert, das war eine Frage vorher, also kennen Sie persönlich mindestens einen Millionär? Dann haben wir gefragt, wie ist denn dieser Mensch? Und da haben dann zum Beispiel, was weiß ich, im Schnitt 28% gesagt, der ist ehrlich, ja. In einem Land sogar waren es, glaube ich, 40%. Also das ist eine große Diskrepanz. Genau. Das sind halt Vorurteile, die bildet man sich oft dann aus den Medien berichten oder fantasiert sich irgendwas zurecht, ohne die Menschen zu kennen. Also ich habe auch mal so ein Interview gehabt, das war mit einem ziemlich linken Journalist, aber der hat mich trotzdem gemocht. Ich ihn auch, obwohl er jetzt politisch anders gedacht hat als ich. Und der hat dann am Ende des Interviews, hat er so gesagt, Herr Zittelmann, jetzt mal ehrlich einen Moment, sind die Superreichen nicht eigentlich so, wie wir es aus den James-Bond-Filmen kennen, also dass die praktisch gierig sind und die Welt beherrschen wollen? Und dann habe ich ihn gefragt, meine Frage zurück, wie viele superreiche Menschen kennen Sie denn persönlich? Ja? Und da musste er zugeben, er kennt überhaupt keinen. Da habe ich gesagt, sehen Sie, das ist jetzt der Unterschied mal zwischen Ihnen und mir. Die kennen die halt aus den James-Bond-Filmen und haben sich da ihr Bild praktisch aufgebaut. Ja. Ja. Und ich kenne die halt persönlich. Ja. Und das ist halt bei den meisten Menschen so, dass sie dann mehr so ein Bild haben in den Medien. Und das ist halt oft dann auch nicht richtig. Ja.
Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Ist etwas, was man auch häufig hört als stereotype Aussage.
Ja, also
was sagen Sie dazu?
Das sage ich zu, der erste Teil, der ist richtig, der zweite Teil ist absoluter Unsinn einfach. Jeder, der ein bisschen Zahlen kennt, weiß, dass das nicht stimmt. Ich sage nur mal eine Zahl. Bevor der Kapitalismus entstand, vor 200 Jahren, haben 90% der Weltbevölkerung in extremer Armut gelebt. 90%, ja. Heute sind es weniger als 10%. Und die Hälfte dieser Reduktion ist in den letzten 35 Jahren passiert. Also da war der größte Fortschritt im Rückgang der Armut auf der Welt. Ja, wir haben jetzt im letzten 1-2 Jahren wieder einen gewissen Anstieg, auch jetzt durch Corona. Ja, aber vorher, jahrzehntelang war es so, dass die Zahl der Armen dramatisch zurückgegangen ist. Also ich habe hier von China genannt als Beispiel. Da weiß ich die Zahlen genau. Da haben 1988 laut offiziellen also Zahlen von der Weltbank 88% der Chinesen in extremer Armut gelebt. Heute ist weniger als 1%. Ja? So, gleichzeitig ist die Zahl der Reichen in China sehr stark gestiegen. Zur sozialistischen Zeit gab es ja gar keinen einzigen Milliardär. Heute gibt es so viele Milliardäre in China wie nirgendwo auf der Welt, nur in den USA gibt es noch mehr. Ja? So, das heißt, da sehen Sie auch dran, dass dieser Nullsummenglaube einfach mathematisch gar nicht stimmen kann, dass die Reichen dadurch reich geworden sind, dass sie den Armen weggenommen haben, weil das nur zwei Seiten einer Medaille sind. Also in China ist einerseits die Zahl der Reichen so stark gestiegen wie nirgendwo auf der Welt und andererseits die Zahl der Armen so stark gesunken wie nirgendwo auf der Welt. Das gilt auch im Weltmaßstab. Ich habe ja gerade gesagt, wie stark die Zahl der Armen zurückgegangen ist. Umgekehrt, es gab jetzt im Jahr 2000 ungefähr 500 Milliardäre auf der Welt. Heute gibt es 2200. Ja? Also das heißt, da sieht man schon dran, dass dieser Nullsummenglaube ist einfach ein Vorteil. Auch da habe ich natürlich wieder noch eine Buchempfehlung, das halte ich schon mal hoch, als Art Negeli. Das heißt, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Auch ein provokanter Titel. Und da erzähle ich diese ganzen Geschichten. Da findet man auch sehr viele Fakten zu dem Thema.
Ich habe hier ein Zitat, das kommt allerdings von Ihnen, jetzt nicht von den Medien. Und zwar, Sie hatten einmal in einem Interview gesagt, dass die Reichen in diesem Land, in Deutschland, eine Minderheit seien, aber nicht wie andere in den Schutz genommen werden. Was konkret meinen Sie damit?
Naja, da meine ich mit, gucken Sie mal, bei allen anderen Minderheiten ist man ja heute sehr, sehr sensibel, manchmal vielleicht sogar hypersensibel, wenn man da jemanden kritisiert. Ja? Wir hatten auch so eine Frage in unserer Studie, sieben Ländern gestellt, die hieß so, es gibt ja manche Gruppen in der Gesellschaft, die soll man möglichst in der Öffentlichkeit nicht so kritisieren. Wer gehört dazu? Ja? So, da wurden dann in den meisten Ländern zum Beispiel an Spitze Moslems oder da waren Schwarze, waren auch Behinderte dabei oder ja, da waren einige Gruppen genannt. Und ganz am Schluss von der Liste, das haben also zum Beispiel in Deutschland haben zwei Drittel gesagt, Moslems oder Zuwanderer soll man nicht so in der Öffentlichkeit kritisieren. Ja? Über Reiche haben das, glaube ich, 6 oder 9%, habe ich das nicht genau im Kopf gesagt. Ja?
Immerhin, so viele, das wundert mich.
Ja, die Einzigen, die es auch noch gesagt haben, die ganz am Schluss waren, waren noch über Christen. Da kann man also auch negativ reden, ohne was Negatives zu befürchten. Dann, ja? So, und das war in allen Ländern so, dass die Reichen am Schluss der Liste standen. Und das sehen Sie ja auch, wenn Sie jetzt im Fernsehen mal in eine Talkshow gucken, da können Sie hetzen über Reiche. Und ich meine, es gibt ja manche Parteien, da denkt man, das ist der einzige Programmpunkt. Also ich meine jetzt die SPD und die Linken, da heißt es ja immer nur, die Reichen, die Besserverdienern, die müssen endlich mal mehr besteuert werden. Und die werden ja laufend nur praktisch im negativsten Licht dargestellt. Und das ist natürlich, sagen wir mal, empfinde ich nicht als in Ordnung, weil ich finde, wir sollten über keine Minderheiten jetzt einfach negative Pauschalurteile abgeben, sondern da muss man immer differenzieren. Es gibt, natürlich gibt es auch unter den Reichen Menschen, die jetzt unehrlich sind und rücksichtslos oder auch sogar die kriminell sind. Logisch gibt es die, ja. Aber das kann mir jetzt keiner erzählen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in der Stadt ist, dass praktisch im Villenviertel wohnen ausschließlich Betrüger, unehrliche Menschen und moralisch schlechte. Und im sozialen Brennpunkt, da wohnen lauter moralische Lichtgestalten und da wohnen nur lauter ehrliche Menschen, die es gut mit ihren Mitmenschen meinen. Also das ist doch absurd. Das weiß jeder, dass es nicht so ist. Ja. Und deswegen also sage ich, da sind die Reichen sind eine Minderheit, rein quantitativ, und werden halt oft auch in der Geschichte immer wieder als Sündenbock dann angeführt. Wenn irgendeine Krise, sieht man jetzt ja gerade in der Corona-Krise, wo sind die Leute dann rumgelaufen? Alle, ja, der Bill Gates, der hat das Coronavirus gemacht oder erfunden oder will jetzt alle mit Mikrochips impfen oder was weiß ich was, ja. Mhm. So, und das heißt, es ist dann immer so in Krisen, dass dann auch die Minderheit der Reichen schuldig, also als Sündenbock herhalten muss, wenn irgendwas nicht so gut funktioniert auf der Welt.
Ich habe noch eine Frage und dann würde ich auch bald zum Abschluss kommen wollen. Würden Sie, Sie sind ja Investor, würden Sie heutzutage in der heutigen Situation in Anbetracht der auch politischen Diskussion, die geführt wird, Würden Sie zu einem Investment in Immobilien raten?
Nee, also würde ich nicht tun. Ich habe ja selbst mit Immobilien ja vermögend geworden, aber auch, weil ich gegen den Strom geschwommen bin, nonkonformistisch. Also ich habe Anfang der 2000er Jahre sehr viele Immobilien in Berlin gekauft. Da habe ich wirklich manchmal verrückt erklärt. Die Preise sind damals gesunken, die Mieten stagniert und bei vielen Immobilien, da haben die Leute dringend von abgeraten und haben gemeint, dass ich völlig daneben liege. Das hat mich jetzt überhaupt nicht gestört. Ich habe sogar fast als Bestätigung dafür gesehen, dass ich richtig liege. Ich habe dann später allerdings, nicht alle, aber einen großen Teil verkauft, wo es dann Mode geworden ist und wo die Preise in ihre Höhen waren. Und heute, ich habe noch einige Immobilien, aber das ist zum Teil weil aus steuerlichen Gründen, weil die jetzt doch innerhalb der 10 Jahre Spekulationsfrist sind oder weil es praktisch einzelne Wohnungen sind, die verkaufe ich dann immer dann, wenn sowieso der Mieter mal auszieht, dann verkaufe ich die halt, statt neuen Mieter zu suchen. Aber die meisten habe ich in der Tat verkauft, ja? Und würde auch heute nicht kaufen, aus 2 Gründen. Erstens, weil das Preisniveau nach wie vor extrem hoch ist. Also ich sage mal ein Beispiel, die letzte Immobilie, die ich verkauft habe, die habe ich 2020 verkauft, also 2019, 20 Jahre, also vom Jahr ungefähr, ja. Die habe ich für 7,5 Millionen Euro verkauft, hatte die aber 2009 verkauft für 1,8 Millionen Euro. Also da sehen Sie, die meisten Immobilien, die ich verkauft habe, habe ich fürs Vierfache dessen verkauft, wo ich es mal 10 Jahre vorher eingekauft hatte, ja. Und da sehen Sie schon, wie die Preise explodiert sind. Und dann gibt es ja diese politische Richtung, die geht eindeutig gegen die Immobilie, in Berlin besonders stark, aber in ganz Deutschland durch mehr Regulierungen, indem man praktisch immer mehr dem Vermieter, dem Eigentümer Rechte wegnimmt und den beschneidet. Und das sind also die 2 Gründe, warum ich in Deutschland jetzt auch tatsächlich seit einigen Jahren nur noch verkauft und nichts mehr gekauft habe.
Okay, danke schön. Herr Zitelmann, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier dabei waren. Es hat mir Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Gibt es noch etwas, was für Sie wichtig ist?
Ja, natürlich, dass die Leute meine Bücher lesen, genau, kaufen. Das ist mir natürlich wichtig. Ja. Sagen die Leute manchmal so auf Facebook, schreiben ja auch kritisch, ja, der Zitelmann, der will nur seine Bücher verkaufen. Da habe ich geschrieben, natürlich will ich das. Ich meine, welcher Autor, der schreibt ein Buch, damit es nicht gelesen wird? Der muss ja vollkommen bekloppt sein. Ja. Ich schreibe meine Bücher, damit sie gelesen werden. Es steckt ein bisschen so die Unterstellung drin, der will die Bücher verkaufen, um damit reich zu werden. Das würde ich auch gerne, aber das ist der falsche Weg. Also mit Büchern wird man nicht reich. Es sei denn, da müsste ich versuchen, Harry Potter-Romane zu schreiben oder sowas. Das weiß ich gar nicht, ob ich das kann. Wahrscheinlich nicht. Die Bücher, die ich schreibe, da wird man nicht mit reich. Nee, aber ich will natürlich, dass die Leute die Bücher lesen, weil ich schreibe die ja, weil ich mein ganzes Wissen, was ich mir angeeignet habe, da drin zusammenpacke, ja. Und ja, das sind inzwischen, kommt jetzt im Juni mein Buch Nummer 25 heraus, ja.
Und mit welchem Titel?
Ja, das kann ich jetzt schon zuerst mal verraten. Das Buch heißt Ich will. Und der Untertitel heißt, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können. Da können wir gerne da nochmal drüber sprechen, wenn es rausgekommen ist, ja. Wenn Sie mich da nochmal erinnern, schicke ich Ihnen auch gerne eins zu. Das sind 20 Porträts von sehr erfolgreichen Menschen, die alle behindert waren. Ja? Also Musiker wie der Beethoven, Van Gogh habe ich vorhin genannt. Ich habe ein Interview geführt mit einem, der ist blind und ist die 7 höchsten Berge auf den 7 Kontinenten der Welt bestiegen, inklusive war auf Mount Everest. Und ich habe mit einem gesprochen, der hat keine Arme, der hat nur 2 Beine, der ist Hornist. Ja? Das ist einer der besten Hornisten der Welt inzwischen. Junger Mann. Oder mit dem anderen habe ich gesprochen, der hat, wo er seine Galerie in Berlin eröffnet hat, das ist also eine der bekanntesten Galerien hier, sogar in Deutschland inzwischen, Galerie König, ja. Da war der fast blind, wo er die Galerie eröffnet hat. Ja, so. Und das ist also sehr interessant und das Buch habe ich geschrieben, um den Menschen zu zeigen, also egal wie du bist, ob du jetzt die Hautfarbe, das Geschlecht oder ob du behindert bist oder nicht, such es nicht als Ausrede, nimm es nicht als Ausrede dafür, dass du nicht vorankommst. Genau. Guck dir diese Menschen an Der Ray Charles ist so einer, der mich besonders beeindruckt hat. Über den habe ich geschrieben. Der ist in einer der, der ist in der ärmsten Familie in seiner Stadt aufgewachsen. Die waren also bettelarm. Sein Vater hat er nie kennengelernt. Die Mutter ist gestorben. Da war die 31, also er war noch ein Kind. Ja. Sein Bruder ist auch gestorben, dann vor seinen Augen. Mit 7 Jahren ist er erblindet. Ja. Also arm, blind und schwarz, was damals so ein ganz anderes Problem war in Amerika. Als heute, ja. So. Und der später, wenn Sie also die Liste gucken, der erfolgreichsten Sänger der Welt, nach der Liste von Rolling Stone, der offiziellen Liste, ist der auf Platz 2 in der ganzen Geschichte. Da steht er vor John Lennon, Paul McCartney, und, ja. Der hat schon damals ein Vermögen von 100 Millionen Dollar gehabt, was heute, also der wäre der Milliardär.
Ich habe eine Biografie mal von ihm gesehen, war sehr beeindruckend.
Im Fernsehen, ja, im Film. Ich habe den Film auch, in Wirklichkeit ist Leben noch viel beeindruckender als der Film, ja. Und hatte immer jede Menge Frauen auch noch gehabt, so, ja. Das war so sein großes Hobby. Also hat alles gehabt, was sich eigentlich so die meisten Menschen, Männer wünschen, obwohl der jetzt blind war und arm aufgewachsen ist. Und das ist also praktisch das nächste Buch. Aber sagen wir mal.
Ein Mutmacher sozusagen.
Ja, was ich jetzt empfehlen würde, für den, der sich für die Themen interessieren. Ich habe ja ganz viele Themen, haben wir heute besprochen. Also würde ich tatsächlich, manchmal fragen mich die Leute, was soll ich so als erstes lesen? Dieses Buch setzt dir größere Ziele. Das ist schon kein Zufall, dass es jetzt in 11 Sprachen übersetzt wurde. Und wer sich mehr für mich, ich halte es mal einmal hoch, interessiert mein Leben. Das ist dieses Buch, wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Da habe ich so mein eigenes Leben erzählt. Oder das allerletzte aktuelle Buch heißt so, die Kunst, berühmt zu werden. Da gebe ich zu, da habe ich einen falschen Titel vielleicht gewählt, weil da haben dann viele Leute gesagt, ich will gar nicht berühmt werden, also brauche ich das Buch auch nicht. Ja.
Es geht mehr um das Thema Selbstmarketing in dem Buch.
Richtig,
ne?
Das ist klar. Also das ist zum Beispiel für jemand wie Sie, die jetzt ja auch mit ihrem Podcast, mit dem YouTube irgendwo sich als Marke aufbauen will. Für so Menschen ist das richtig. Also jetzt, da muss man jetzt nicht den Wunsch haben, wie Kim Kardashian oder Arnold Schwarzenegger berühmt zu werden, sondern da geht es darum, wie baue ich mich selbst als Marke auf? Deswegen war der Titel vielleicht, den habe ich mir selbst ausgesucht, kann ich also nicht dem Verlag die Schuld geben. Der ist nicht so ganz glücklich, aber das Buch ist umso besser. Erscheint jetzt auch demnächst in Russisch. Das ist mein erstes Buch, was dann in russischer Sprache erscheint oder auch in Taiwan. Also hoffe ich, dass es auch international dann noch bekannt wird. Ja.
Bin ich überzeugt davon. Wünsche Ihnen auch viel Erfolg dabei. Nochmals ganz herzlichen Dank, Herr Zittelmann, dass Sie hier in meinem Interview waren. Alles Gute und bis bald mal wieder.
Ja, ganz herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht.
Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib gerne eine Rezension. Wenn du mit mir in Kontakt treten willst, kannst du dich gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen. Und falls du dir einen Sparringspartner an deiner Seite wünschst, der dich auf deinem Weg zu deinem selbstbestimmten, erfüllten Leben unterstützt, kannst du gerne ein kostenfreies erstes Kennenlerngespräch buchen, in welchem wir schauen, wo du stehst und wie wir zusammenarbeiten können. Dazu kannst du direkt auf meiner Website einen Gesprächstermin buchen. Direkt unter Free Call stehen dir Terminoptionen zur Verfügung. Danke für deine Zeit. Ciao und bis zur nächsten Folge.